Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 2. Mit diesem Wochenspruch begrüße ich euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Folgendes ist für diese Woche abzukündigen. Am Montag ist um 19.15 Uhr Gebetskreis hier in Medenbach und um 20 Uhr Kirchenchor ebenfalls in Medenbach. Am Dienstag ist um 16 Uhr Konfi-Unterricht, am Mittwoch um 19.30 Uhr Frauentreff in Breitscheid, am Donnerstag um 19.30 Uhr Gebetskreis in Breitscheid und am Freitag um 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt am Hofgut Neustadt in Breitscheid mit Pfarrer Starnke, um 17.30 Uhr CVJ im Jungschar in Breitscheid und um 19.30 Uhr Männerkreis auch in Breitscheid. Kommenden Samstag findet hier in Medenbach das allseits bekannte Entenjagdrennen statt vom CVJM. Von 12 Uhr bis 12.30 Uhr werden die Anmeldungen dazu entgegengenommen beim Schwimmbad. Und ab 12.30 Uhr beginnt dann das Entenrennen mit einer Andacht. Auch wer nicht auf die Entenjagd geht, ist zum Anfeuern der Teams und zur Gemeinschaft eingeladen. Für das leibliche Wohl ist wie jedes Jahr bestens gesorgt. Der CVJM würde sich sehr über euer Kommen freuen. Kommenden Sonntag herzliche Einladung zu den Gottesdiensten um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr hier in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 103,50 Euro für den Arbeitslosenfonds der EKHN und für die eigene Gemeinde 14 Euro. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Dann ist noch was kommen. Mittwoch am 5. Juli um 14.30 Uhr Seniorencafé mit Pfarrer Starnke bei der Freien Gemeinde. Pfarrer Starnke zeigt da Bilder aus Afrika. Herzliche Einladung dafür auch. Wir singen jetzt das Lied 455, 1 bis 3.
Guten Morgen, ich hoffe, Sie haben für mich das Lied mitgesungen. Ich wäre auch gerne dabei gewesen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Psalm für diesen Sonntag ist der 103. und ich habe ihn nicht aus dem Gesangbuch, weil er in einer anderen Übersetzung hier ist. Lobe den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Haben wir den nicht auf dem Beamer? Hängt noch, wir warten. Der Pfarrer ist schon da, der PC noch nicht. Für die Techniker immer so ein Moment, wo einem so richtig heiß wird. Ich fange einfach nochmal an. Lobe den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Vergib dir alle deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Gib dir in deinem Leben viel Gutes, überreich beschenkt bist du. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die da aufblüht. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seine Weisungen denken und danach leben. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Lob singt ihr Völker alle. Laudate omnes gentes. Wir beten und bekennen, heiliger Gott, wir bekennen, dass wir sparsam sind mit unserem Lob für dich. Wir haben viel schneller unsere Wünsche und Bitten parat. Wecke in uns die Dankbarkeit für deine Gnade, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison.
Here we are.
So betet der Psalmbeter im Psalm 50: Dank ist die Opfergabe, die Gott ehrt. Und das ist der Weg, auf dem du Gottes Heil erkennst. Lasst uns Gott ehren.
Sei Gott.
Heiliger Geist, bitte öffne jetzt unsere Ohren für Gottes Wort, dass es unser Herz berührt und in uns bleibt und in uns wirkt. Amen. Allen, denen das möglich ist, die bitte ich jetzt aufzustehen für die Lesung.
Die Schriftlesung steht in Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Das war jetzt Originalton Jesus Christus und ganz schön herausfordernd, würde ich sagen, wenn man das ernst nimmt, was er da sagt. Und so wie ich das verstehe, sollen wir das ja auch ernst nehmen. Ich glaube, dass die Menschen, die das damals zuerst gehört haben, genauso nach Luft geschnappt haben wie wir, wenn wir es nicht einfach so hören, weil wir sagen, ja, die Worte kenne ich ja. Wir antworten jetzt mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Probiere jetzt gerade mal was aus. Wir haben es natürlich erkannt. Lucinia Megarynchos, gell? Wie heißt der Vogel? Das ist der Vogel, den man selten sieht, aber wunderschön singen hört, wenn man zu den Menschen gehört, die auch nachts unterwegs sind. Es war eine Nachtigall. Lucinia Megarynchos ist ihr lateinischer Name, 15 bis 17 Zentimeter groß, und sie gehört zu den heimischen Vogelarten, obwohl sie nur knapp 3 Monate bei uns ist. Aber sie nistet hier. Und ihr Hauptaufenthaltsort, wenn sie nicht gerade unterwegs ist, weil sie nämlich einen weiten Anflugsort hat, ihr Hauptaufenthaltsort ist Nigeria oder die Elfenbeinküste oder Ghana. Dort ist dieser Vogel Überwinter. Wir haben sie im Moment noch hier, sie wird demnächst wieder reisen. Ja, Gott, gib du uns ein Herz für dein Wort und Worte für unser Herz. Der Dichter Paul Gerhardt, der ja auch Pfarrer war und im 17. Jahrhundert lebte, darum müsst ihr, lieben Konfirmanden, euch nicht wundern, wenn die Worte, die wir da gerade gesungen haben, so zum Teil ein bisschen alt sind. Das war ganz modern im 17. Jahrhundert. Ja, diese Worte, die besingen die um ihn herum lebende Natur. Und er sagt: Geh aus, Mensch, Paul, mit deinen Füßen, lauf herum. Nein, sagt er nicht, sondern er sagt: Geh aus, mein Herz. Er sagt auch nicht: Los, Augen, schaut euch mal um. Er sagt auch nicht: Hey, Ohren, mal hingehört. Nein, er sagt: Geh aus, mein Herz. Und das hat eine bestimmte Bewandtnis. Denn das Herz von uns Menschen ist ein ganz wichtiger Ort. Denn in das Herz hinein prägen wir das, was unser Leben prägt. Wir haben das in einem Sprichwort immer noch. Wir sagen: Ich habe mir etwas zu Herzen genommen. Das heißt, ist ganz, ganz tief in mich hineingegangen. Das beschäftigt mich. Das ist nicht wegzudenken, gerade aus meinem Leben. Geh aus, mein Herz, und suche Freude an deinem Schöpfer. Und dann guckt er sich an und schaut die Wunder des Sommers an. Ah, ein Naturliebhaber, werden wir sagen. Nein, ein Mensch, der so viel Furchtbares erlebt hat. Paul Gerhardt hat in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt, und niemand von uns, niemand, möchte in der Zeit in Deutschland gelebt haben. Es ist so furchtbar in unserem Land zugegangen. Es waren ganz viele Völker hier unterwegs, Heervölker, also Soldaten, zum Teil wirklich gruseligster Natur. Die haben den Menschen so viel Leid zugefügt. Überall, wo sie waren, brannte die Erde, brannten die Felder, war alles zerstört, waren Menschen massakriert, gefoltert. Die haben furchtbar in Deutschland gehaust. Und das Schlimme war, du wusstest nie, wann sie kommen. Und wenn sie da waren, waren sie wie eine Heuschreckenplage. Ganz gruselig. Er hat das erlebt, seine Familie ist dabei ums Leben gekommen. Die meiste Zeit seines Lebens war 30-jähriger Krieg. Ist ja auch eine wahnsinnslange Zeit. Also, ihm war wohl, wenn er etwas anderes wahrnehmen konnte. Und er nimmt es sich zu Herzen so sehr, dass es aus seinem Herz auch wieder herausrinnen kann. So singt er das. Er möchte das in sein Herz aufnehmen, damit sein Herz davon überläuft. Und ich habe es jetzt eingangs absichtlich erzählt, er hätte auch völlig frustriert, ernüchtert und trübsinnig sein können. Er war kein leichter Mensch, keiner, der immer fröhlich zwitschernd war. Aber er hat ganz viele Lieder gedichtet. Ich werde gleich noch erzählen. was das für eine Bedeutung hat. Er nimmt sich zu Herzen das Lob und nimmt alles auf, die Nachtigall, die Lerche, den Hirsch, das Reh, das Rauschen des Baches, das Summen der Bienen und das Blöken der Lämmer. Er sieht sich die prachtvollen Farben der Blumen an und sieht zu, man kann zusehen, wie der Weizen wächst. Das ist unglaublich. Warum? Weil er sagt, es ist meine Bestimmung, den Schöpfer zu loben, so wie die Natur um mich herum. Gegen all diese Grausamkeiten, die geschehen, immer wieder neu erwacht und neu sprießt und da ist. So soll bei aller Niedergedrücktheit und allem Kummer, den unser Leben umfassen mag, soll immer wieder das Lob Gottes aus uns herauskommen. Und dazu muss ich es erstmal in mich hineinnehmen. Er singt in der 8. Strophe: Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes Großes tun, erweckt mir alle Sinne. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Nicht, das kommt mir so aus dem Mund heraus, meine Zunge jubiliert und trilliert. Nein, es rinnt aus meinem Herzen. Es ist mir ein Herzensanliegen, das Lob Gottes zu singen. Und das, ihr lieben Menschen, ist unsere Bestimmung. Ich habe das schon das eine oder andere Mal gesagt und ich werde es immer wieder sagen. Das ist unsere Bestimmung. Nicht die Karriere, nicht die Familie, nicht die Enkelkinder. Unsere Bestimmung ist das Lob Gottes. Alles andere ist Geschenk dazu und man möge es genießen. Und wenn man es nicht hat, möge man es nicht betrauern. Wir sind bestimmt, Gott zu loben. In diesem Lied sind es die Wunder der Natur, mit denen Paul Gerhardt beginnt seinen Lob. Aber er hat ganz viele andere Lieder geschrieben. Wir haben insgesamt 25 seiner Lieder immer noch heute im Gesangbuch und das lässt uns spüren, dass dieser Mann ein Gefühl hatte, etwas so zu sagen, dass man das auch nach 400 Jahren immer noch gut erfassen kann, auch wenn die Sätze, die Worte manchmal ein bisschen mittelalterlich klingen. Er hat die Geburt des Jesuskindes mit einem wunderschönen Lied besungen. Er singt aber auch über das blutige Leiden am Folterkreuz und das Sterben Jesu für mich Mensch. Er jubelt vor Freude über die Auferstehung Jesu. Da hat er den Satz, es ist mir anzuschauen, ein rechtes Freudenspiel. Er hat viele Psalme besungen, den Psalm 146, immer umgedichtet, aber aufgenommen die Worte, du meine Seele singe wohlauf und singe schön. Oder das andere berühmte Lied, Psalm 37, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. Er hat Morgenlieder gedichtet, er hat ein Abendlied gedichtet, in dem er die Sterblichkeit des Menschen in den Blick nimmt. Nun ruhen alle Wälder. Eine Reihe von Liedern. Warum hat dieser Mensch in so schwerer Zeit so viel Lieder gedichtet? Und hatte das Glück, immer einen Kantor zur Hand zu haben, der auch Melodien dazu wusste zu schreiben. Paul Gerhardt hat am eigenen Leib gespürt und erkannt, dass Singen glücklich macht. Und wie das so ist, heute brauchen wir ja alles wissenschaftlich erwiesen. 14 Gründe haben die Wissenschaftler herausgearbeitet, warum Singen glücklich macht. Ich nenne jetzt nicht alle 14, aber ein paar möchte ich nennen. Man hat nämlich festgestellt, dass schon nach 30 Minuten Singen, also wir haben noch nicht lange genug heute Morgen gesungen, sich eine erhöhte Ausschüttung folgender Botenstoffe, Serotonin, Noradrenalin und Beta-Endorphine nachweisen lässt. Und was machen die Dinger? Das sind Hormone, die versetzen uns in eine gehobene Stimmung. Sie reduzieren gleichzeitig unser Angst- und Schmerzerleben. Wenn der Heinz Kunz heute Morgen hier wäre, dann würde ich sagen, das ist der Grund, warum in den Fußballstadien gesungen wird. Hey, die Leute sind, die heben dann wirklich ab. Singen spendet Energie und erhöht die Kondition. Das ist was für euch Konfirmanden, das muss man mal gehört haben. Folgendes Experiment, die Leute sollten ein Pfund Gewicht so am ausgestreckten Arm waagerecht vom Körper halten. Und alle, die da bei diesem Test mitgemacht haben, waren tapfere Leute. Es kam keiner aus dem Fitnessstudio, also ganz normale Menschen, so wie du und ich. 10 Minuten hält man das aus. Dann wird der Arm schwer. Folgendes Experiment ist dabei passiert. Einer Gruppe von denen, die diese Übung machten, wurde erlaubt, während der Übung zu singen, beziehungsweise sie wurden aufgefordert. Und die haben gesungen. Und jetzt passierte Folgendes. Die haben insgesamt 15 Minuten, also die doppelte Zeit, also die Hälfte der Zeit nochmal drauf, dieses Gewicht halten können, weil sie gesungen haben. Körperliche Arbeit fällt leichter, wenn du singst. Außerdem hat man auch durch einen Test festgestellt, dass die Konzentrationsfähigkeit verbessert wird. Vielleicht solltet ihr euch das mal für die Schulaufgaben merken. Also, man hat eine Reihe von Testfragen gehabt und die Gruppe, die getestet wurde, haben diese Fragen beantwortet und in der Hälfte der Fragen hat man einen Cut gemacht, eine Pause, und die eine Gruppe der zu Prüfenden hat dann einfach gechillt. Die haben sich hingesetzt, haben was getrunken, was gegessen oder was weiß ich. Und die anderen haben in diesen 30 Minuten Pause durchweg gesungen. Und dann wurde der zweite Teil des Tests gemacht und ohne Ausnahme haben alle, die gesungen haben, eine weit bessere zweite Hälfte des Tests gemacht. Beeindruckend. Singen stärkt Herz und Kreislauf, denn es senkt den Blutdruck und die Herzfrequenz. Es fördert die Durchblutung des ganzen Körpers und auch des Gehirns. Und man hat festgestellt, und damit höre ich jetzt auf mit meinen Testergebnissen, dass man auch besser schlafen kann. Allein wenn man 20 Minuten pro Tag singt, dann wird man weniger schnarchen, weil die Kehlkopfmuskulatur gestärkt wird. Und im Gesang ist ein Taktmuster, das vom Körper aufgenommen wird. Und dieses Taktmuster hilft dem Mensch, ein Schlafhormon zu produzieren, sodass er besser schlafen kann. Jetzt haben wir eine Ahnung davon, wissenschaftlich belegt, warum Paul Gerhardt gerne gesungen hat und Menschen mitgenommen hat. Das uns vorliegende, jetzt begonnene Lied »Geh aus, mein Herz« ist eine Nachdichtung von Psalm 104 und er hat das in ganz schlichter Form so gemacht, dass er die Bilder, die in dem Psalm verwendet sind, einfach in seine Welt herübergenommen hat. Also er hat die Bilder, die er besingt, die kamen uns ja auch vertraut vor, einfach in die deutsche Lebenswelt des 17. Jahrhunderts übertragen. In der Mitte des Liedes, wir haben bis zur Mitte gesungen, bis zur Strophe 7, in der Strophe 8 ändert er plötzlich die Blickrichtung. Von der Betrachtung der Natur schwenkt er jetzt und nimmt sich jetzt selbst ins Bild. Er selbst will Teil der Schöpfung sein. Wie die Schöpfung um ihn herum, so will Paul Gerhardt das Lob Gottes singen. Das Lob und der Dank sollen ihm aus dem Herzen fließen und das, was er beobachtet hat, was ihm das Herz gefüllt hat, fließt jetzt über. Dabei merkt er, dass die Schöpfung, die er betrachtet hat, für ihn ein Abbild des Paradieses ist. Es ist ein Bild für das Reich Gottes, für die Herrlichkeit Gottes, für die Schönheit Gottes. Und er weiß, diese Herrlichkeit Gottes wird kommen. Als Christ weiß er, dass es das Versprechen gibt, dass am Ende der Zeit das Reich Gottes Wirklichkeit werden wird. Es ist schon da, wir sehen es aber noch nicht. Es ist schon da, wir erleben es noch nicht. Aber für uns Christinnen und Christen ist es eine wichtige Größe und er macht es zum Thema in den Strophen 9 bis 15. Ich lese uns mal die 10. ein bisschen gekürzt, ein bisschen mit unseren Worten mehr. Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein? Wie muss es da wohl klingen? Wo so viel 1000 Seraphim, das sind Engel, mit fröhlicher Stimme ihr Halleluja singen. Jetzt ist er plötzlich mit seinen Gedanken im Garten Christi. Am Anfang sang er sie an der schönen Gärten ziehe. Jetzt denkt er über den Garten Christi nach, also über das Reich Gottes, über das verheißene Paradies, über den Ort der Zukunft, an dem wir den wiederkommenden Christus erleben werden. Und dieser Ort der Zukunft, der hat etwas, der atmet etwas, was eben in dieser Welt nicht zu atmen ist, nämlich Frieden. Und warum atmen wir in dieser Welt so wenig Frieden? Weil das, was die Grundlage des Friedens ist, fehlt. All überall. Das fängt schon in der Schule an. Überall finden wir fehlende Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit kann kein Friede sein. Das geht nicht. Sie ist die Grundvoraussetzung für den Frieden. Und darum wird der Christus, wenn er wiederkommt, Gerechtigkeit mitbringen. Ich möchte euch Schülern das einfach nochmal kurz verdeutlichen. Wir alle können da gut mitdenken, weil wir uns erinnern. Wenn ein Lehrer euch eine Note gibt und ihr merkt, da bekommt jemand eine bessere Note als du und du hast das Gefühl, was macht der denn anders? Meldet er sich mehr als ich? Hat er bessere Noten geschrieben? Hat er doch gar nicht. Dann bist du empört. Dann sagst du, wieso hat der eine bessere Note? Und schon ist es um deinen Frieden schlecht bestellt. Du bist einfach empört. Und wahrscheinlich wird das Auswirkungen haben auf das Miteinander. Es ist schwer, in dieser Welt gerecht zu sein, auch wenn man sich darum bemüht. Und ich gehe erstmal davon aus, dass sich jeder Lehrende darum bemüht, gerecht zu sein. Es ist schwer und es trägt, und das ist ein kleines Beispiel, zum Unfrieden in dieser Welt bei. Ziehen wir das Ganze etwas größer und schauen uns die großen Ungerechtigkeiten in dieser Welt an, dann müssen wir uns nicht mehr wundern, dass kein Friede ist. Und da unser Land im Moment in eine riesige Schere auseinanderbricht, wird bei uns sehr viel Unfrieden auftauchen. Wäre das nicht ein Lebensthema, Friede und Gerechtigkeit? Schon in der Schule, in der Ausbildung, unter Freunden, bei der Arbeit, in unserer Familie. Wie wäre das, wenn Frieden wichtiger als die Karriere wäre? Wie wäre das, wenn Gerechtigkeit wichtiger als Wohlstand wäre? Wenn wir Christinnen und Christen das nicht zum Thema machen, who else? Wer sonst soll das tun? Wenn wir das Kommen Jesu Christi nicht mit unserem persönlichen Leben in Verbindung bringen, wenn wir nicht hinweisend, hinweisgebende auf das sein können und wollen, was da kommt. Wie soll sich diese Welt verändern, wenn wir nicht so leben, als ob Jesus heute wiederkommen kann? Wer denn dann? Von Martin Luther wird immer sehr, sehr gerne zitiert, dieses Wort, wenn ich wüsste, Jesus kommt morgen wieder, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das geht uns Deutschen so gut ein, weil wir denken sofort, jawohl, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das meinte er aber gar nicht. Das ist gar nicht gemeint. Es geht darum, das ganze Leben in Zusammenhang mit dem kommenden Christus zu bringen. Pflanzen, neu pflanzen, ja, im Blick darauf, dass er kommt. Worüber wird sich Jesus mehr freuen? Über einen Menschen, der Unfriede sieht, um den herum alle Menschen in Streit geraten? Oder über einen Menschen, dem es darum geht, dass um ihn herum Friede wird? Martin Luther hat das in unseren Alltag ganz oft hineingedacht. Ich nenne als Beispiel seine Erklärung zum achten Gebot. Das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und dann hat Martin Luther dazu gefragt, was ist das denn? Und hier seine Antwort. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Und deshalb auf keinen Fall unseren Nächsten, Mitschüler, Arbeitskollege, Nachbarn, belügen. Wir sollen nicht verraten, verleumden oder seinen Ruf beschädigen oder gar seinen Namen in den Schmutz ziehen. Sondern, was sollen wir tun? Gutes von ihm reden. Und alles zum Besten kehren. Ganz praktische Anwendung, ganz praktisch. So kann Friede und Gerechtigkeit werden. Nicht durch das Weitertragen von hässlichen Reden, nicht durch das sich lustig machen über andere Menschen. Aber der hat es doch verdient. So? Woher weißt du das? Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wenn du das partout nicht kannst, schweig lieber, als beim anderen mitzumachen. Lasst uns wach werden. Lasst uns wach werden für die Themen, die uns betreffen in unserem Leben. Wo geht es uns um die Ehre Gottes? Wo geht es uns um Rettung und Erlösung der Menschen um uns herum? Das kann doch jeder glauben, was er will, ist doch Privatsache, oder? Das ist keine christliche Haltung. Ja, ich habe Respekt vor jedem, der anders denkt. Und natürlich darf jeder das glauben, was er will. Aber mein Herzenswunsch bleibt dadurch trotzdem, dass jeder Mensch gerettet wird. Und auch der, der sagt, er pfeife auf Gott, dem wünsche ich eine Umkehr. Den mahne ich nicht, du musst aber, sondern dem wünsche ich es von Herzen. Er ist mir nicht egal. Vertrauen auf Jesus in allen Lebenslagen, auch in Krankheit. Hören wir eigentlich erwartungsvoll auf das Wort Gottes? Mit welchem Gedanken gehen Sie morgens zur Kirche? Was Gutes hören und nach Hause gehen und weitermachen? Oder haben Sie die Erwartung, dass Sie verändert durch das Wort Gottes zurückkommen? Mit welcher Erwartungshaltung lesen Sie in der Heiligen Schrift? Dass Sie was Nettes gelesen haben? Was Inspirierendes? Etwas Bekanntes? Oder erwarten Sie, dass Sie dadurch verändert werden? Gott will, dass wir uns ändern. Ein Leben lang. Das Vorbild für unsere Veränderung ist Jesus Christus. Wir sollen nach Gottes Willen in unserem Leben suchen. Das Ziel unseres Lebens liegt nämlich keinesfalls im Wohlstand und einem beschaulichen Rentendasein. Schön, wenn du das hast, aber darum geht es nicht. Hier auf der Erde sind wir wirklich nur auf der Durchreise. Unser Ziel ist die himmlische Heimat. Im Hebräerbrief ist aufgeschrieben, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Unsere Heimat ist im Himmel. Ich bin gerne hier auf der Erde unterwegs. Es gibt viele schöne Momente hier, aber ich bin auf der Durchreise. Und das Zuhause ist im Himmel, bei Gott. Ich finde es ermutigend, da auch hinzuschauen, denn die Bibel spricht davon. Ich kann es nur empfehlen, im Buch der Offenbarung, das 5. Kapitel, das sollte man mal gelesen haben. Es ist atemberaubend, weil da macht der Seher Johannes, der Apostel Johannes, eine Tür auf, beziehungsweise er bekommt sie aufgemacht und darf einen Moment in den Thronsaal Gottes gucken. Das muss man mal geschaut haben. Oder ganz am Ende dieses Buches, in dem 21. Kapitel, da ist etwas von der Zukunft der Erde erzählt und da sind so atemberaubende Sätze wie Gott wohnt im Nachbarhaus. Wir sollen hin und wieder einen Blick in den Himmel, in die kommende Welt werfen, damit wir in dieser Welt eine Richtung haben, damit wir wissen, worum es geht. Hilf mir, singt Paul Gerhardt, und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fließt. Wir werden beeindruckt, wenn wir uns dem zuwenden, was Gott uns zu sagen hat. Damit ich dir beständig blühe, singt er weiter, schenk, dass der Sommer deiner Gnad, eben noch Sommerbilder und jetzt überträgt er das auf die Gnade Gottes. Jawohl. Gibt es denn einen Winter der Gnade Gottes? Ja, auch den gibt es. Der ist angekündigt in der Bibel. Die Gnade Gottes wird enden. Sie kommt zu einem Ende. Das hat er angesagt, aber noch ist Sommer und wir sollen uns in diesem Sommer dieser Gnade versichern. Warum? Damit in meiner Seele früh und spät, früh am Morgen und spät am Abend, früh in meiner Jugend und in meiner Kindheit, aber auch noch spät in meinem Alter, ich viele Glaubensfrüchte hervorbringe. Die gute Nachricht für Konfis, das mit dem Lernen hört überhaupt nicht auf. Alle Menschen um euch herum sind weiter dabei, der Pfarrer vorneweg, immer fleißig am Neuen aufnehmen, damit Frucht in unserem Leben wird. Dass ihr in der Schule arbeitet und gute Noten macht, das hat damit nichts zu tun. Das möge euch geschenkt sein und es möge euch auch gut gelingen. Aber das ist nicht gemeint an dieser Stelle. Es geht um Dinge, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, die für unser Leben konkret von Bedeutung sind. Denn selbst wenn du Bundeskanzler würdest, spielt das im Himmel keine Rolle. Woran denkt denn Paul Gerhardt, wenn er diese Strophe dichtet? Ich glaube, er denkt an das Wort, das Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das ist ein so wunderbares Wort, weil Christsein ist nicht etwas, was ich machen muss, wo ich mich ganz doll anstrengen muss, damit ich ein ordentlicher Christ bin. Nein, das sagt Gott nie. Sondern er sagt, verbinde dich mit mir. Hab Kontakt zu mir. Hier, telefonier mit mir. Lass uns sprechen. Lass uns hören. höre auf das, was ich dir sage. Docke an mir an. Ich bin der Weinstock. Eine Traube, die wächst ja nicht von alleine losgelöst irgendwo im Weinberg herumschwebend. Nein, die hängt am Weinstock. Und so wird sie mit genügend Saft gefüllt, damit sie tolle Früchte trägt. Und dieses Prinzip, das ist das des Christen, indem er sich verbindet mit Gott, mit Jesus, wird er Frucht bringen können. Frucht, die von Bedeutung ist für die Ewigkeit. Darum sagt Jesus am Schluss dieses Wortes, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da könnten ganz viele laut lachen und sagen, ich kann dir mal zeigen, was ich alles tun kann. Ja, das kannst du. Du kannst vielleicht die halbe Welt auf den Kopf stellen. Oder du bringst dazu, dass die halbe Welt vor dir auf die Knie geht. Aber das nutzt dir im Himmel nichts, gar nichts. Man kann eher an die Früchte des Geistes Gottes denken, wie sie der Apostel Paulus im Galaterbrief aufgeschrieben hat, im 5. Kapitel. Und die nenne ich jetzt, weil da kommt etwas vor von dem, was echten Ewigkeitswert hat. Liebe, Freude, Frieden, von dem hatten wir schon, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Früchte des Geistes Gottes, das sind Dinge, die Gott dir schenken möchte. Und wenn du darunter eine Sache entdeckt hast oder zwei, wo du sagst, da könnte ich noch ein bisschen zulegen, das könnte bei mir besser werden, greif zu. Sprich darüber mit Gott. Lass dir zeigen, welche guten Worte Gott dir dafür gibt und welche Weisung er für dich hat. In unserem Leben Gott Raum geben, dem Geist Gottes Platz machen in meinem Herzen und Denken, das ist das ganz große Thema, und Paul Gerhard hat dem die 14. Strophe gewidmet, mach in mir deinem Geiste Raum, Raum für Gottes Geist in meinem Leben, damit ich in deinen Augen ein guter Baum werde, damit ich werd dir ein guter Baum. Ein Baum nämlich, der wächst und der ordentlich Wurzeln treibt. Das ist nämlich das Ding eines Baumes, sich gut festhalten können in der Erde. Der Baum ist ein ganz häufig gewähltes Bild in der Bibel für eine starke Nachfolge, für Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Die werden mit dem Baum verglichen. Der berühmteste Satz dazu steht im Psalm 1, das kann man sich gut merken, Psalm 1, und da die Sätze 2 und 3, also super gut zu merken. Wohl dem, wohl der, die ein tiefes Verlangen danach hat, das Gesetz Gottes zu kennen. Und darüber jeden Tag 10 Minuten nachdenkt. Nein, das steht da nicht. Was steht denn da? Und darüber Tag und Nacht nachdenken mag. Ja, wie soll das denn gehen? Ganz einfach, ganz einfach. Wenn du ein Problem hast, das dich umtreibt, mit dem du nicht klarkommst, dann denkst du davon ganz alleine Tag und Nacht drüber nach, bis du es gelöst hast. Und so meint das der Psalmist auch. Suche nach dem Wort in der Heiligen Schrift, was du gerade brauchst, was dir Trost, Ermutigung, Ermahnung ist. Wir brauchen unterschiedliche Dinge. Und dann halt das fest und denk dem nach. Tag und Nacht. Wenn du das tust, gleichst du einem Baum, der an einem Wasserlauf gepflanzt ist. Ja, der steht gut da, weil der kriegt genügend Wasser. Und seine Blätter welken nicht. Er trägt gute Früchte. Jesus hat in einem anderen Zusammenhang auch über den Baum gesprochen. Das will ich jetzt nicht weiter erklären, aber ich lese es uns vor. Jesus sagt, jeder gute Baum trägt gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, und ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Auch das ist ein Wort Gottes, über das man ruhig mal Tag und Nacht nachdenken kann. Ich komme zum Schluss, zur letzten Strophe. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reise, das ist, wenn ich sterbe, an Leib und Seele grün, so will ich dir und deiner Ehre hier und dort ewig dienen. Das ist ein eindeutiges Wissen darum, dass das nicht aufhört. Im Christsein kannst du so alt werden, wie du magst. Du wirst immer noch grünen können. Das heißt, wachsen an Erkenntnis Gottes, an Liebe, an Freude, an Friede, an Langmut, an Geduld, an Freundlichkeit, an Güte. Und wozu das Ganze? Um Gott zu dienen. Denn das wird in Ewigkeit deine Aufgabe sein. Wenn ich weiß, was ich für immer tun soll, dann fange ich doch an, damit es zu tun, oder? Da schiebe ich doch nicht auf. Da warte ich doch nicht, dass mir irgendjemand sagt, es ist zu spät, jetzt kannst du es nicht mehr tun. Nein, nein, das möchte ich können. Ich möchte uns als Abschluss drei Abschiedsworte nennen von drei unterschiedlichen Leuten. Der erste ist Mose, der Prinz von Ägypten, der Hirte aus Midian und der, kein anderer kann das von sich sagen, Freund Gottes. Das sagt er zum Abschied: Hört genau auf die Gebote, die ich euch gegeben habe. Also er hat sie weitergegeben, denn er hat sie von Gott erfahren. Liebt den Herrn, euren Gott, dient ihm von ganzem Herzen und mit aller Hingabe. Und Josua, der größte Feldherr des Volkes Israel, der sagt zum Abschied: Liebt den Herrn, euren Gott, lebt so, wie es ihm gefällt, und richtet euch nach seinen Geboten. Haltet ihm die Treue und dient ihm aufrichtig und von ganzem Herzen. Und Samuel, der große Prophet und der oberste Richter des Volkes, der sagt zum Abschied: Habt Ehrfurcht vor dem Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Vergesst nie, wie viel er schon für euch getan hat. Und weil wir diesen drei Abschiedsworten jetzt genau zugehört haben, haben wir auch mitgenommen, dass da nicht nur immer vom Dienen die Rede war, sondern immer vom Dienen von ganzem Herzen. Und da schließt sich jetzt unser Kreis. Geh aus, mein Herz. Also lasst den Dienst Gottes eine Herzenssache sein. Amen. Jetzt singen wir miteinander diese letzten drei Strophen, 13, 14 und 15 von dem Lied von Paul Gerhardt. Darf ich euch Konfirmanden mal gerade nach vorne bitten? Die Breitscheider waren auch so mutig wie ihr. Denkt ihr, ihr könnt euren Namen sagen? Dann tut das doch mal gerade.
Ich bin der Janis.
Und ich bin der Jan.
Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Ihr dürft euch schon wieder setzen. Ersten Muttest bestanden, wunderbar. Ja, wir dürfen Fürbitte halten und heiliger Gott, wir bitten dich für die Jugendlichen, die jetzt in den Konfirmandenunterricht kommen. Wir bitten dich, dass du sie segnest. Wir bitten dich, dass ihnen in diesem Jahr, wo sie zusätzlich diese Aufgabe haben, hier im Unterricht zu sein, doch manches in der Schule einfach leichter fallen möge. Segne du sie darin. Gib ihnen eine gute Konzentration bei allen Aufgaben, die sie dort haben. Lass sie gut vorankommen und lass sie sich wohlfühlen dürfen in unserer Gemeinschaft. Gib uns ein gutes Miteinander, sowohl im Unterricht, aber auch hier im Gottesdienst. Lass uns als deine Gemeinde in die Zukunft wachsen und Dinge verändern, die anders sind als in der Vergangenheit. Lass uns nicht mit Worten einander sagen, aber das war früher bei uns ganz anders, sondern lass uns einfach einen neuen Weg finden und miteinander in Freude hier sein. Niemand von uns soll sich in Sicherheit wiegen, sondern wir wollen in unserem Glaubensleben täglich deine Nähe suchen, heiliger Gott. Wir bitten für unser Land. Wir bitten, lass Recht aufblühen, überall da, wo Unrecht umgeht. Mach die Gefangenen der Willkür frei. Lass deine Kirche aufwachen aus dem Schlaf der Sicherheit und lass uns mit dir, Jesus, wachsam sein. Ermutige Menschen, Friedensstifter zu sein. Das haben wir nötiger denn je. In der Stille haben wir jetzt unser ganz persönliches Anliegen. Und beten weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir jetzt das Schlusslied singen, dann denkt daran, dass uns das die Konzentrationsfähigkeit stärkt und dass unser Herz- und Kreislaufsystem richtig in Schwung kommt.
Thank you.
bitten um Gottes Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.